Insofern spiele ich eigentlich ganz gerne fast alles, außer jetzt so Rosamunde Pilcher oder so, da habe ich jetzt keine Lust drauf.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Wir schreiben Anfang April und damit ist es Zeit für eine neue Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha ist gerade noch so von der Seite in die Aufnahme reingesprungen.
Ich hatte noch wichtige Termine.
Ja, wir haben alle immer wichtige Termine. Hallo Micha, ich freue mich sehr, dass du da bist und es einrichten konntest.
Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne.
Ja, ich freue mich auch jedes Mal aufs Neue. Und ich freue mich auch, dass wir dieses Mal ein Thema mit dabei haben. Und zwar ein Thema mit einem besonderen Anlass. Und zwar hat unser Magazin und unsere Programmzeitschrift TV Digital 20-jähriges Jubiläum. Und das ist ein wunderschöner Anlass, um, wie wir es auch in dem Heft getan haben, einmal über unsere liebsten Serien der vergangenen 20 Jahre zu sprechen. Und ich denke, ich gebe die Frage mal an dich weiter, weil du in den vergangenen 20 Jahren, glaube ich, schon aufmerksamer Serien geschaut hast, als ich es vielleicht in meinen Teenager- und Kindheitsjahren, weil ich ja noch ach so jung bin. Was waren denn so deine Highlights der vergangenen 20 Jahre?
Ja, viel zu viel. Und so eine Geschichte ist natürlich immer ein guter Anlass, tatsächlich mal ein bisschen zurückzublicken. Was hat einen am meisten begeistert? Und die Gefahr ist natürlich immer so, dass man aktuelle Sachen ein bisschen zu sehr beachtet, ne? Weil irgendwie die guten Sachen vergessen sind, die man vor 10, 15 Jahren geschaut hat. Wir haben es uns ein bisschen erleichtert oder vielleicht auch erschwert, weil wir ja 5 Genres vorgegeben haben, um das so ein bisschen zu ordnen. Also Drama, Comedy, dann Krimi-Thriller, Mystery und Horror haben wir zusammengefasst und Sci-Fi und Fantasy. Und ich bin in mich gegangen und ich kann dir ja meine Top 5 mal sagen. Mal gucken, ob das irgendwie bei dir auf Gegenliebe stirbt oder ob wir vielleicht sogar Überschneidungen haben. Ich habe bei Sci-Fi und Fantasy habe ich Black Mirror genannt. Also auch eine Serie, über die wir hier auch schon im Podcast gesprochen haben.
Ja.
Ich war bei Mystery Horror bei Stranger Things. Als
ja,
Nummer eins.
Da bist du großer Fan, das weiß ich.
Da bin ich großer Fan von, auch wenn ich das jetzt nicht alles, ist nicht alles perfekt, aber ich finde diese Stimmung, dieses Setting und die Figuren so packend, dass ich dann auch manche Story-Schwäche verzeihe, weil es einfach so viel Spaß macht, in diese Zeit einzutauchen. Dann Krimi-Thriller habe ich Sherlock.
Oh ja, ist auch auf meiner Liste, kann ich sagen. Bin ich großer Fan, hat mich sehr geprägt.
Ich glaube, bei Comedy kommen wir nicht zusammen, weil ich habe tatsächlich Modern Family nur auf Platz 2, aber ich habe auf Platz 1 Big Bang Theory.
Habe ich bis heute keine einzige Folge von gesehen, muss ich gestehen.
Und bist stolz. Und stolz.
Ich bin stolz. Ich
weil du
das
ja noch
durch.
Bist, hattest du mir ja vorher gesagt, du bist jetzt bei How I Met Your Mother in Staffel 8.
Genau,
wie viele sind denn noch vor dir?
Eine Staffel noch. Ich glaube, ich habe jetzt noch, also es sind, Staffel 8, es sind noch irgendwie 9 Folgen in der 8. Staffel, die ich gucken muss und dann nochmal knapp über 20 in der letzten Staffel. Und ich habe das jetzt über einen Zeitraum von ein paar Monaten so hingezogen, immer abends oder so, immer mal 1, 2 Folgen. Und ich bin richtig traurig, wenn das jetzt vorbei ist. Ich habe die so lieb gewonnen und ich glaube, ich habe das jetzt in so einer Lebensphase geguckt, wo ich sehr, sehr viel von dem, was da passiert, auch gut nachvollziehen kann.
Ja.
Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich das jetzt erst geschaut habe.
Ja. Aber das ist ja das Schöne, finde ich, am Format Sitcom, dass man das auch wiederschauen kann. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mir alte Folgen von meinen Lieblings-Sitcoms anschaue, weil die natürlich auch so konzipiert sind, dass das abgeschlossene Geschichten 22 Minuten sind und insofern, oder du fängst danach mit Big Bang Theory an, glaube ich, 11 oder 12 Staffeln, da hast du dann auch nochmal irgendwie ein paar hundert Folgen vor dir.
Ja, aber weißt du, was ich spannend finde, wie gut die Sachen gealtert sind? Wenn die so Mitte der 2000er irgendwie gedreht wurden, könnte man ja meinen, dass das dann irgendwie auch so ein Halbwertsdatum hat, dass man dann sagt, okay, das wirkt 20 Jahre später gar nicht mehr so gut. Aber die Probleme, die die Leute in ihren 20ern oder Anfang 30ern damals hatten, sind im Grunde die Probleme, die universal immer noch gelten. Also das sind immer noch die gleichen Themen, die die Menschen heutzutage beschäftigen. Und deshalb, also das ist richtig gut gealtert, muss man sagen.
Mit einer Ausnahme, dass die Sorgen die gleichen sind. Also klar, so Job und Partnerschaft, aber Wohnungssorgen hat keiner, oder? Die leben alle in irgendwelchen Apartments in New York City, die man sich nur als Millionär leisten könnte.
Das habe ich auch ein paar Mal gedacht, wo so, okay, wie können die das jetzt finanzieren? Okay, sie haben irgendwie immer eine WG oder sowas, das funktioniert dann schon. Ja. Aber so, ich meine, die haben ja auch teilweise mal keinen Job oder so und kriegen dann trotzdem ein Apartment. Aber ich glaube, man darf auch nicht alles hinterfragen. Ich glaube, das macht das dann auch sehr, sehr viel kaputt.
Ja. Nur kurz zum Abschluss noch, Drama fehlte bei mir noch. Ich habe mich da schweren Herzens, ich habe so zwischen It's a Sin und The White Lotus geschwankt, habe mich tatsächlich für The White Lotus entschieden.
Große Beliebtheit im Moment, ja. Ja, kann ich verstehen. Ja,
kann ich nur wirklich jedem empfehlen, auch abgeschlossene Staffeln. Was hast du denn vorne gehabt, was jetzt nicht bei mir kam?
Ich habe vor ein paar Monaten Watchmen gesehen in der Sci-Fi Kategorie, hat mir sehr, sehr gut gefallen, alles rund um Dr. Manhattan. Also ich war da vorher in der Thematik gar nicht so drin und seither muss ich wirklich sagen, das ist für mich eine der besten Serien, die ich lange, lange gesehen habe.
Habe ich nicht geschaut, muss ich tatsächlich nachholen.
Ja, also mach das mal. Lob. Mach das mal, das funktioniert richtig gut, da war ich wirklich, wirklich begeistert. How I Met Your Mother haben wir gerade schon drüber gesprochen und was mich in der Kategorie Comedy tatsächlich auch sehr bewegt hat, war The Office in der US-Version. Ich glaube,
ja,
da haben wir
Steve Carell
auch schon, ja genau, da haben wir auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Die Brücke war ich großer Fan von in Sachen Krimi, Thriller, aber auch das ist, glaube ich, eine Sache, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen begeistert hat. Also da bin ich jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, dass ich das gut fand. Und natürlich Downton Abbey. Hat mich lange begleitet, mochte ich sehr, sehr gerne. Viele Charaktere, die man sehr ins Herz geschlossen hat und die einen, ja, wo man sich auch jetzt immer noch freut, einen zweiten Kinofilm gab es ja schon. Und das sind immer so Revivals, wo du dann denkst, okay, jetzt da geht einem das Herz auf, wenn man die Charaktere nach der Zeit dann immer tatsächlich nochmal auf der großen Leinwand erleben darf. Ja,
hast du das gehört, dass es einen dritten Kinofilm geben soll? Irgendwie habe ich gerüchteweise sowas gehört, aber vielleicht weißt du da auch schon mehr.
Ich weiß nicht mehr, ob es tatsächlich einen gibt, aber die Gerüchte gehen natürlich immer um. Ich kann es mir gut vorstellen, dass sie einen machen, weil es ja tatsächlich auch recht gut lief. Ist, glaube ich, mehr der Punkt, ob die Darsteller Zeit und Lust haben, sich dafür nochmal tatsächlich dann herzugeben, in Anführungszeichen.
Ist natürlich auch immer leichter, die Leute dann für einen Film nochmal zusammenzutrommeln. Ne? Das finde ich ja eigentlich ganz sympathisch bei den englischen Produktionen. Auch bei Sherlock haben die ja nicht ausgeschlossen, dass man in 5 oder 10 Jahren nochmal einen Film macht oder nochmal 3 Folgen. Das ist ja nicht so ein großer Aufwand wie bei den US-Produktionen.
Ja, Sherlock hat sich das komplett offen gehalten. Also da war ich am Ende auch so, kommt da jetzt noch was, kommt da noch was? Ich hätte mir sehr, sehr gerne, also ich hätte mir wirklich eine 5. Staffel gewünscht. Aber sie haben es sich ja, also da kann ja jetzt alles kommen oder auch nicht. Aber ich glaube, Benedict Cumberbatch und Martin Freeman sind mittlerweile so gut im Geschäft, dass die wahrscheinlich da tatsächlich noch andere Optionen haben und das so als Liebhaberprojekt dann im Zweifel nochmal aktivieren würden.
Das stimmt, aber ich hätte schon, können wir schon vorstellen, dass sie auch Bock haben drauf, ne? Also klar, die haben super viele Angebote, aber die scheinen auch wirklich Gefallen an der Rolle oder an den Rollen gefunden zu haben.
Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es.
Aber, also das sind unsere Vorlieben. Wer aber natürlich wissen will, wer hochoffiziell in diesen 5 Genres, also redaktionsweit haben wir ja diese Umfrage gemacht, wer da vorne lag in den 5 Genres, der greift zur aktuellen TV Digital, der 20 Jahre Jubiläumsausgabe, aktuell im Handel.
Ganz genau. Und an dieser Stelle von mir jetzt auch nochmal der Aufruf, wie jedes Mal ungefähr um diese Zeit. Folgt uns gerne auf den Podcast-Plattformen, die ihr auf eurem Handy, auf eurem Tablet oder wo auch immer eben abonniert habt, wo ihr die App zur Verfügung stehen habt. Lasst ein Like da, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge von All You Can Stream erscheint. Und folgt uns natürlich gerne auch bei Instagram. Da sind wir verfügbar unter allyoucanstream_podcast. So. Und jetzt, Micha, genug von damaligen Serien. Gucken wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Was haben wir denn für den April, für den ersten Teil des Aprils an Streaming-Highlights mit dabei?
Ich glaube, wir fangen an mit einer Serie, auf die sich ziemlich viele Leute freuen. Gerade die Leute, die damals 4 Blocks geguckt haben. Weil wir haben die neue Gangster-Serie vom Macher von 4 Blocks, von Marvin Krenn. Und auch ein 4-Blocks-Darsteller, mindestens eines dabei, weil Frederik Lau die Hauptrolle spielt. Und den haben wir auch im Interview, ihr habt ihn vorhin schon kurz gehört im Teaser. Das ist Crooks. Danach haben wir Musica, eine musikalische Rom-Com der ganz, ganz speziellen Art. So viel kann ich schon verraten. Und wir haben eine True-Crime-Doku-Reihe, Crime Scene Berlin. Berlin sagt man dann wahrscheinlich, ne? Ich wollte immer Crime Scene Berlin sagen. Aber ja, es ist eine deutsche Doku-Reihe, aber so sehr im amerikanischen Stil, soweit ich das beurteilen kann. Aber Melanie hat sich damit näher beschäftigt. Wir sind da auf den Spuren eines Serienkillers. Und zu guter Letzt haben wir John Sugar. Dort spielt Colin Farrell einen mysteriösen Privatdetektiven in Los Angeles.
Ich war überrascht, als ich gelesen habe, dass es sich bei der folgenden Produktion um die erste Serienhauptrolle für Frederik Lau handelt, weil ich das Gefühl hatte, der ist omnipräsent, aber scheinbar habe ich da irgendwie zumindest in Sachen Serien nicht so gut aufgepasst. Es geht um Crooks ab sofort bei Netflix verfügbar. Und Micha, du hast nicht nur ein Interview mit Frederik Lau geführt, wie du schon angeteasert hast, sondern du hast die Serie natürlich auch gesehen. Deshalb kannst du für mich jetzt einmal zusammenfassen, um was geht es denn ungefähr in dieser neuen Produktion?
Ja, Crooks ist ja ein englischsprachiger Begriff für Gauner oder Gangster, Verbrecher. Und darum geht es tatsächlich auch. Also Crooks, die Hauptfigur, die von dir angesprochene Rolle von Frederik Lau ist Charlie. Der ist ehemaliger Safeknacker und dann doch wieder aktiver Safeknacker, weil er wird von ehemaligen Berufskollegen sozusagen genötigt oder gezwungen, wieder Tresore zu knacken. Und das nicht aus freiem Willen, sondern tatsächlich, weil seine Familie bedroht wird. Also Charlie hatte sich in Zwischenzeit so ein ehrbares Leben aufgebaut mit Frau und Kind, aber wird halt nochmal für einen letzten Job, so was man ja so kennt aus diesen Serien und Filmen, nochmal reingezogen und gerät dann tatsächlich zwischen die Fronten von einem europaweiten Gangsterkrieg, der eben nicht nur in Berlin spielt, sondern auch in Wien und in Marseille.
Frederik Lau hat in Sachen Gangsterserien ja jetzt schon ein bisschen was an Erfahrung sammeln dürfen, war unter anderem in Four Blocks mit dabei. Und was jetzt auch noch eine Parallele zu Four Blocks ist, ist, dass der Showrunner exakt der gleiche ist. Jetzt hast du diese beiden Serien quasi im direkten Vergleich automatisch. Würdest du sagen, da ist eine gewisse Ähnlichkeit tatsächlich auch vorhanden?
Absolut. Also nicht nur wegen der Oberfläche, also Frederik Lau ist dabei, Kida Koda Ramadan ist in einer Nebenrolle dabei, Faisal ist auch dabei, den wir auch als sehr, sehr temperamentvollen Bruder kennen aus Vier Blocks, der auch bei Testo zuletzt zusammen war, da waren die drei ja auch zu sehen in der ARD-Mediathekenserie. Ja, auf alle Fälle Verwandtschaft zu Vier Blocks ist da. Der Unterschied ist tatsächlich, dass es nochmal einen weiteren Fokus hat. Ich hatte ja schon angedeutet, es bleibt dann nicht in Berlin. Es geht dann nicht nur um einen Berliner Gangster-Clan, sondern eben auch, wie die internationalen Verbindungen sehen. Also ein Großteil der Serie spielt dann tatsächlich auch in Wien in einem ganz anderen Milieu. Also ist dann schon mal ganz spannend zu sehen, eben dieses Berliner Gangster-Menü zu verlassen und zu gucken, wie funktioniert eigentlich, nach welchen Regeln funktioniert jetzt diese Wiener Kriminalitätswelt und schließlich dann auch in Marseille. Also die Perspektive hat sich deutlich geweitet.
Er kann Schlösser knacken in dieser Serie. Bin ich persönlich sehr, sehr interessiert dran, weil ich mich in der letzten Zeit zweimal ausgeschlossen habe. Ja. Und ich kann sagen, so ein Schlüsseldienst kann teilweise tatsächlich ein bisschen ins Geld gehen. Das nur am Rande. Ja. Hat er denn da für sich selber auch was draus ziehen können? Hast du ihn danach gefragt, ob er da jetzt auch privat vielleicht in Sachen Schlüssel knacken was hat mitnehmen können?
Ja, weil das sah sehr, sehr überzeugend aus in den Szenen. Und da hatte mich schon mal interessiert, wie macht man das eigentlich, ne? Also du weißt ja auch nie als Schauspieler, wie viel wird dann letztendlich zu sehen sein in einer fertigen Schnittfassung. Und er hatte tatsächlich erzählt, wie er sich vorbereitet hat. Also es war tatsächlich auch Training mit einem echten Safe-Knacker. Also dann auch nochmal so, kann man, glaube ich, auch mal ein paar wichtige Fragen loswerden zu jemandem, der jetzt dann in so einem Gangstermilieu eine Rolle spielt. Also hat er ja tatsächlich auch erzählt, dass er da immer noch von zehren kann von dem Training, was er da genossen hat für die Serie.
Lass uns nochmal bei der Person Frederik Lau bleiben. Ich muss jetzt kurz nochmal die Möglichkeit nutzen, Bibi und Tina mit reinzubringen.
Natürlich. Ich mache mal kurz die Strichliste.
Bibi, genau.
Und dann fehlt heute noch Zac Efron und Flightplan.
Flightplan, genau. So, meine Stimme ist dann auch wieder da. Da war er auch mit dabei und er hat, und das ist das Erste, was ich immer mit Frederik Lau verbinde, damals in Die Welle mit Jürgen Vogel eine zentrale Rolle gespielt. Und ich hätte deshalb gedacht, der ist ja erst 34. Ich dachte, der wäre eventuell schon älter, aber ist er ja noch gar nicht. Und zwar hat mich dieses Kinoerlebnis damals sehr geprägt. Ich weiß noch, dass ich heulend im Kino saß. Keiner konnte verstehen, dass ich so geheult habe. Ich weiß nicht, es hat mich irgendwie auf einem schlechten Fuß erwischt. Ich weiß es nicht, aber es hat mich total mitgenommen damals, das Ende. Das war.
Okay, wie alt warst du da, als du den Film gesehen hast?
Ich weiß nicht, wann ist der denn rausgekommen? 2007, 2006? Ich weiß es nicht.
Also mich darfst du ja da nicht fragen, das wissen wir ja seit Flightplan, dass ich da gerne
parallel
mal daneben liege.
Parallel zu Flightplan wahrscheinlich. Nee, ich denke mal so 12, 11, 12, irgendwie so in dem Rahmen. Schätze ja, aber ich mal. Gut,
eigentlich im guten Alter, ne, für den Film.
Ja, hat mich aber sehr mitgenommen damals. Was, okay. Ich habe das auch schon öfter erzählt, das konnte keiner so ganz verstehen, aber das jetzt nur am Rande. Worüber hast du denn mit ihm jetzt in dem Interview gesprochen? Hat die Welle da vielleicht auch eine Rolle gespielt? Das würde mich persönlich jetzt interessieren.
Ja, weil ich ihn tatsächlich auch zum Thema so Schubladen befragt habe. Also wie ist es tatsächlich, gerade wenn man vier Blocks gespielt hat, dann Testo und sowas, ob es dann auch eine Tendenz von Produzenten gibt, einem immer wieder die gleichen Rollen anzubieten und muss man dafür kämpfen, dann eben auch andere Sachen, er macht ja auch Romcoms, ist ja nicht so, dass er jetzt nur ein Genre macht, ne? Aber man kennt ja die Tendenz tatsächlich von Filmverleihern und Vorschnitten. Darüber haben wir gesprochen, wir haben über seine Vorbereitung gesprochen. Und ich habe tatsächlich auch mal gefragt, wie groß die Gefahr bei ihm tatsächlich mal war, als Jugendlicher auf die schiefe Bahn zu geraten. Und das fand ich sehr interessant, was er dazu geantwortet hat. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, welche Berühmtheit er tatsächlich gerne mal in einem Biopic spielen wollen würde. Und auch da gab es eine interessante Antwort. Und ich muss noch ganz kurz sagen, zu der Umgebung des Interviews, wir haben das über Zoom geführt. Ich war an meinem Schreibtisch und Frederik Lau saß in einer riesigen Lagerhalle, also eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich und auch für Audioaufnahmen gar nicht so optimal, aber im Hintergrund war dann tatsächlich irgendwie so ein cooler Sportwagen, der dann auch so das Serienthema, weil es ja teilweise auch ein Roadmovie ist, auffangen sollte. Also er saß so ein bisschen allein in dieser Halle und da haben wir auch drüber gesprochen in dem Interview mit Frederik Lau.
Bin gespannt, dann hören wir da jetzt einfach mal rein.
Hallo Frederik Lau, herzlich willkommen bei Eugen Stream.
Hallo, sei gegrüßt. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schönes Ambiente. Deins sieht deutlich besser aus als meins. Aber
ja, ich sitze in einer ganz großen, dunklen Halle. Ich bin es auch nicht so gewöhnt, aber ich habe mein Auto mitgebracht.
Nicht, dass das so eine Verstehen-Sie-Spaß-Nummer wird. Du spielst in Crooks Charlie, der ist ein Ex-Safe-Knacker und dann doch wieder aktiver Safe-Knacker. Bei den Szenen, wo du tatsächlich Türen öffnest, ein Safe öffnest, wie läuft das eigentlich ab? Ist da jemand dabei, so ein Experte, so ein Berater am Set? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich war viel mit jemandem unterwegs vom Schlüsseldienst, um ehrlich zu sein. Ich habe mal quasi, auch wenn man das jetzt nicht so oft sieht, oder doch in einer Szene sieht man es auch, habe ich das mal ein bisschen angeteased und sowas, war da unterwegs mit dem, ein guter Junge, und war natürlich aber auch noch mit meinem anderen unterwegs, und der ist ehemaliger Safeknacker gewesen und hat mir dann gezeigt, wie das denn so geht. Also wir hatten wirklich intensives Training, wie man so Lockpicking betreibt und alles Mögliche, und mittlerweile kenne ich mich ein bisschen besser als mit Schlössern als davor, sage ich mal so.
Okay. Ist denn was man wirklich mal mitnehmen kann von so einem Job, dass man sagt, irgendwie Kreditkarte und dann kriegt man wirklich mal so eine Tür auf?
Sowas kann man mitnehmen, aber es gibt halt auch so Lockpicking-Sets, wo man halt den Zylinder dann echt aufpickt, und das war für mich und meine Kinder ein großer Spaß. Also ich habe noch viel Equipment zu Hause. Also passt auf.
Sehr schön. Schlösser. Ja, was fürs Leben gelernt, klasse. So abgesehen von solchen Kenntnissen, die man mitnehmen kann, was hat dich tatsächlich an dem Projekt gereizt, dazu zu sagen?
Ich glaube, dass es eine ganz große Reise ist. Also ich liebe es quasi, wenn Filme oder Serien Abenteuer erzählen und auch Welten erzählen, die man nicht so kennt. Also, und insofern finde ich, das ist eigentlich eine der größten Reisen, die man so machen kann, ne? Und auch für mich ist es ein total intensives Projekt, weil du bist ja die ganze Zeit unter Spannung, deine Familie ist in Marseille, du musst sie da rausholen. Es ist immer voller Action, und ich glaube, dass die Rolle hat mich gereizt, das Projekt finde ich ist prädestiniert irgendwie dafür, da Ja zu sagen und Lust drauf zu haben. Insofern gab es da überhaupt keine Frage, warum man es nicht machen sollte.
Welche Rolle ist denn, dass da Marvin Krenn dahinter steht, mit dem du ja schon mehrmals unter anderem auch bei vier Blocks sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat? Inwieweit ist das ein Faktor, dann zuzusagen?
Ja, auf jeden Fall. Also Marvin und ich sind schon von Entwicklungen dabei, darüber zu reden. Wir haben uns sehr darauf gefreut, dass wir es drehen durften. Wir freuen uns umso mehr, dass es jetzt rauskommen kann und dass das Baby jetzt quasi fliegt. Und natürlich, Marvin Krenn ist mein Freund, auch mein Regisseur. Wir verstehen uns blind. Und das Schöne ist, dass er auch ein Regisseur ist, der aus mir so Höchstleistung rauskitzelt. Und genau, insofern freue ich mich immer sehr, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Ist ja fast so eine kleine Vier-Blocks-Reunion. Also du bist dabei, Marvin Krenn ist dabei, dann noch ein paar andere Darsteller. Mhm. Ist das diesmal ein bisschen anders gewesen? Weil ihr habt ja auch einen sehr, sehr wichtigen Handlungsstrang bei Crooks, der in Österreich spielt. Und Marvin Krenn kommt aus Österreich. Ich stelle mir das von der Kommunikation tatsächlich ein bisschen witzig vor. Ne? Also wenn, dass er mit dir dann auch anders spricht als mit deinen österreichischen Co-Stars, kommst du da immer mit, wenn die tatsächlich so richtig ins Hardcore-Österreichische gehen?
Ich komme damit. Also ich war schon öfters in Wien. Es ist auch eine, es ist wirklich eine fantastische Stadt. Ich habe ein großes Herz für Wien und das habe ich schon verstanden. Manchmal, wenn sie richtig loslegen, wird es ein bisschen schwieriger, klar. Aber das war jetzt keine Sprachbarriere, ne? Also man versteht sich da schon. Insofern war es eine totale Bereicherung quasi auch. Und das Schöne ist, dass, um nochmal auf die Frage dazu vor zurückzukommen, dass wir ja immer quasi als Familie zusammendrehen. Ne? Also das heißt, wir nehmen die alten Leute von früher, wir halten zusammen. Die Leute, die, wo er jetzt auch Freud mitgespielt, mitgedreht hat, sind auch dabei aus Wien. Und ich finde es auch wichtig, dass er da seine Lokalkolorie zu quasi so hoch hält. Ich finde das wichtig, das mache ich mal mit Merlin ja genauso.
Charlie ist jemand, der ein sehr spezielles Talent hat und der eigentlich damit abgeschlossen hat und dann immer wieder reingezogen wird von Leuten, die wissen, das kannst du perfekt, mach damit weiter. Wir wollen, dass du damit weitermachst. Inwieweit
bei mir ist das Schauspielerei?
Genau, darauf wollte ich nämlich.
Ich rufe mich immer wieder an.
Vielleicht nochmal spezieller innerhalb der Schauspielerei, weil ich kann mir vorstellen, dass man als Schauspieler, der eine Rolle, einen Typen sehr, sehr gut spielt, dann auch Angebote bekommt, die in eine ähnliche Richtung bekommen. Mhm. Und inwieweit musstest du tatsächlich schon mal gegen ein bestimmtes Leinwand-Image ankämpfen?
Also es hat sich immer so gewandelt. Also wenn man überlegt, damals war ich 17 Jahre, glaube ich, da habe ich 18, habe ich den ersten deutschen Filmpreis bekommen für Die Welle. Da habe ich so einen Typen voll den Loser gespielt, der irgendwie so läuft total fast nicht in dieser Welt wirklich zu Hause und angekommen ist. Das war dann aber auch Schulstoff, und dann wirst du natürlich von den Leuten, weil Zuschauer können teilweise nicht differenzieren, finde ich auch nicht so schlimm, da haben wir unseren Job richtig gemacht, aber na klar, also das Lustige ist, man merkt ja auf der Straße die Leute, welchen Projekt sie jetzt von mir gesehen haben, ja, und kommen dann auch dementsprechend auf einen zu, das finde ich immer sehr amüsant. Insofern, also ich muss nicht dagegen anköpfen, ich mache das, worauf ich Bock habe. Jetzt kommt auch ein anderer Film raus, was eine Komödie ist. Insofern spiele ich eigentlich ganz gerne fast alles, außer jetzt so Rosamund und Pilcher oder so, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber sonst mag ich eigentlich alles zu bedienen. Insofern, also mir macht aber sowas Körperliches wie jetzt Crooks natürlich total viel Spaß, ne? Und in diese Welten einzutauchen. Insofern ist es schon geil, sowas zu spielen. Also kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, wer in der glücklichen Situation ist, ne? Charlie ist ja ein guter Mensch. Also er hat ja schon einen moralischen Kompass auf alle Fälle. Ne? Er ist, glaube ich, durch bestimmte Umstände tatsächlich in so eine Situation reingekommen. Gab es bei dir mal im Leben Momente, dass du Gefahr liefst, auf eine nicht ganz ebene, um nicht zu sagen, auf eine schiefe Bahn abzurutschen?
Ich glaube, ganz ehrlich, hätte ich nicht meinen Sport gehabt, hätte mein Vater mich nicht immer zum Sport gebracht und hätte mich jetzt nur auf der Straße rumhängen lassen, also hätte ich jetzt quasi nicht so ein Ziel verfolgt, hätte ich nicht so einen Anspruch an mich selber irgendwie entwickelt als Jugendlicher oder als Kind, ich glaube, dann hätte das schon gut passieren können. Aber ich glaube, dass das Schöne ist ja auch an Kunst oder sagen wir mal an Film, dass man, wenn man so ein Junge ist von der Straße und auf einmal in so eine Welt kommt, mit der man überhaupt keine Berührungspunkte davor hatte, also man war nie im Kino, man war nie im Theater oder sowas, war jetzt nichts, was mich wirklich groß interessiert hatte oder wo wir für Kohle hatten, aber auf einmal ist man da und das ist, ich bin jemand, der total irgendwie auch begeisterungsfähig ist, und es war für mich wie so eine zweite Familie, die mich da quasi in eine Welt geholt hat, die mich immer noch begeistert. Insofern habe ich dem Medium Film oder insgesamt dem Schauspiel viel zu verdanken, aber auch die Menschen, das Schöne ist bei Film, dass die Menschen können von überall herkommen. Das ist nicht so, dass jetzt jeder studiert haben muss oder so, sondern ich glaube, da geht's auch um Leistung. Und wenn die Leute gut miteinander auskommen und jemand am Start ist und den man mag, dann arbeitet man weiter mit denen. Das ist gut, dass so von jeder könnte quasi part of it sein, wenn du ein guter Junge bist oder ein gutes Mädchen.
Stellst du dir das manchmal vor, was wäre wenn gewesen? Also hast du dann auch Leute gesehen, die da vielleicht eben die falsche Abzweigung genommen haben in deinem direkten Umfeld?
Ja, klar. Aber ich nehme jeden Menschen so, wie er ist. Also ich bin da irgendwie so ein treuer Hund. Also wenn ich jemand schon seit Kindheitstagen kenne, heißt ja nicht, dass ich immer seine Moral oder sowas teile und ihm vorschreibe, was er zu denken und was er zu machen hat. Ist ja immer noch sein Leben. Ich nehme den dann halt so, wie er ist. Manchmal schüttle ich den Kopf, manchmal lache ich mich kaputt, aber ich bin ja trotzdem mit dem befreundet. Das kann man sich manchmal nicht aussuchen.
Du hast mal gesagt, du würdest gerne mal tatsächlich eine historische Figur oder eine zeitgeschichtliche Figur spielen, weil das, glaube ich, dann noch mal ein anderer Zugang wäre, vielleicht auch von der Recherche. Ich hatte mal gehört, Graziano Rocchigiani wäre so jemand, den du dir vorstellen kannst. Ist das irgendwas, was aktuell ist, und was würde dich tatsächlich daran reizen, ihn zu spielen? Also ein ganz bekannter Ex-Boxer, leider verstorbener Boxer aus Berlin.
Ich glaube, dass er ein ganz großer Junge war. Ich glaube, wir hätten uns fantastisch verstanden. Ich glaube auch, dass er in seinem Leben ganz schön oft verarscht wurde und um sein Glück gebracht würde. Und ich finde es wichtig, solchen Leuten irgendwie auch ein Denkmal zu setzen. Und ich glaube, dass ich das gut auf die Reihe kriegen könnte. Natürlich ist es so, dass ich glaube, dass wenn man das Autobiografische oder Biografisches spielt, dass es nochmal eine ganz andere Arbeit ist, quasi den auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass es ein große Aufgabe ist, da allem gerecht zu werden und einem genau und ihm dann auch gerecht zu werden. Insofern würde mich das so total reizen. Und ich habe vor dem großen Respekt vor diesem Jungen.
Ist da irgendwas in Arbeit, worauf man sich schon freuen kann?
Man wird sehen.
Okay, alles klar. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir, Michael. Ciao.
Als großer Fan von Musicals und musikalischen Produktionen habe ich mich sehr über den folgenden Titel gefreut. Und zwar sprechen wir jetzt über Musica, ab sofort bei Prime Video verfügbar. Micha, ich habe den Trailer gesehen und ich war echt begeistert. Das ist ja wirklich so richtig spielerisch dargestellt, zumindest in dem Trailer. Was würdest du sagen, inwieweit spiegelt sich das in dem Film wieder und worum geht's überhaupt in dieser Produktion?
Spiegelt sich absolut wieder. Also ganz, ganz kreativer und ein ganz, ganz kreativer Film. Worum geht's? Es geht in Musica um Rudy. Rudy ist Amerikaner, brasilianischer Abstammung, lebt in New Jersey und studiert da Wirtschaft, worauf er aber eigentlich keinen Bock hat. Er macht das eher, weil seine Freundin das erwartet, mit der er schon länger zusammen ist. Eigentlich ist seine Leidenschaft die Musik und auch das Puppenspiel. Also er tritt dann auch in U-Bahn auf, hat so Handpuppen, mit denen er dann lustige Sachen macht und die dann auch singen. Und was ihn aber viel mehr belastet als diese ungewisse Zukunft ist seine, ja, hat so eine Art Störung, weil er, das ist auch ein Krankheitsbild tatsächlich, weil er Geräusche aus dem alltäglichen Leben als Musikelemente wahrnimmt. Und das heißt dann, wenn zum Beispiel irgendwie ein Basketball gedribbelt wird, wenn er im Park ist, oder wenn irgendwie Kochtöpfe zusammentreffen, wenn er im Restaurant sitzt. All das baut er in Rhythmen auf und kann das eigentlich gar nicht abstellen, was natürlich sein Umfeld, insbesondere seine Freundin, tierisch nervt. Und als er dann eine andere junge Frau trifft, steht er halt vor einer großen Entscheidung. Also einerseits, was die Partnerschaft betrifft, aber auch, wie es überhaupt mit seinem Leben weitergehen soll.
Ich finde das total spannend, weil ich von dieser Störung in Anführungsstrichen auch noch nie gehört habe. Ich musste selber erstmal googeln, was das denn eigentlich ist. Und es betrifft, wenn ich das richtig verstanden habe, halt auch den Regisseur, der das Ganze umgesetzt hat, der wiederum auch die Hauptrolle gespielt hat. Kannst du über diese Personalie vielleicht ein bisschen was erzählen?
Ja, ganz beeindruckender Typ. Rudy Mancuso ist, wie du schon sagtest, Regisseur, ist Hauptdarsteller, ist Co-Drehbuchautor und hat die Musik gemacht. Also wirklich ein Multitalent, ist als YouTuber bekannt geworden, mit eben teilweise mit den Puppen, die ich schon erwähnt hatte, aber auch mit ganz, ganz abgefahrenen Musikvideos, wo man sieht, wie man auch im Film sieht, was der wirklich musikalisch drauf hat, am Keyboard. Also, und dann kommt eben noch diese von dir beschriebene Krankheit oder dieser Zustand dazu, unter dem er tatsächlich selber leidet. Also es ist zum großen Teil autobiografisch, was wir in diesem Film sehen. Also fängt schon sehr witzig an, weil man kennt ja diese Einblendung based on a true story, bevor der Film losgeht, da steht, basiert auf einer wahren Geschichte, leider. Weil das ist tatsächlich zum großen Teil eben die Geschichte, mit der er sich rumschlagen muss und vor allen Dingen sein Umfeld, weil die denken natürlich, er hört den Leuten einfach nicht zu. Dabei sind das Tagträume, wo er praktisch schon gar nicht anders kann, als bestimmte Rhythmen in seinem Kopf anders zusammenzusetzen und daraus Musik zu machen.
Ist das dann so ein bisschen musikvideoartig umgesetzt? Weil ich musste jetzt ein bisschen an den Oscar-Gewinner von vor zwei Jahren denken. Wie hieß denn das nochmal? Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Wo Michelle Yeoh die Hauptrolle
Ach so,
gespielt.
Everything, Everywhere,
Ja,
All at
Everything,
Once.
Everywhere, All at Once, genau. Weil das waren ja, glaube ich, auch Filmemacher, die ansonsten auch viel Musikvideos und solche Sachen gemacht haben und das dann so spielerisch in diesen Film mit reingebracht haben. Ist das auch so da jetzt oder muss man sich das anders vorstellen?
Es ist insofern zugänglicher, weil es einfach, letztendlich ist es so eine Coming-of-Age-Geschichte, also ein junger Mensch findet irgendwie raus, was er machen will mit seinem Leben. Es ist aber auch gleichzeitig eine Rom-Com. Also Everything, Everywhere, All at Once ist ja schon sehr abgefahren durch das Thema, ne? Weil es ja dann um Multiversen geht und so. Da sind wir hier ein bisschen safer unterwegs. Aber die Machart ist schon sehr, sehr kreativ. Also wenn er dann tatsächlich, er spricht mit jemandem im Restaurant und hört halt, wie der Boden irgendwie gefegt wird. Und dieses Geräusch von dem Fegen des Besens oder was, das ist schon mal bei ihm im Hinterkopf. Du merkst, wie er wegdriftet und wie sich dann so ein Tagtraum entsteht, wo dann plötzlich dann auch die Kellner anfangen zu tanzen. Das nimmt sein Gegenüber am Esstisch nicht wahr, aber in seinem Kopf spielt sich das ab und wir Zuschauer sind halt auch mit drin in seinem Kopf.
Ich liebe das jetzt schon. Was für Musik ist denn das? Also so vom Feeling her, kann das, ist das eine Kombi aus allem? Ist da Rap mit drin? Ist da Musical mit drin? Ist das alles oder ist das wirklich spezifisch?
Es ist auch eher so lateinamerikanisch tatsächlich. Also hast du Bossa Nova-Rhythmen dabei. Es ist jetzt da nicht so bunt gemischt. Und es ist tatsächlich auch nicht so, wie man es vielleicht denken würde, dass jetzt wie bei einem klassischen Musical, dass Leute dann, dass dann so ein Spotlight auf ihn kommt und er dann anfängt zu singen oder sowas und über seine Gefühle singt und sowas. Das kennt man ja aus klassischen Musicals. Das ist dann wirklich sehr viel spielerischer, dass du mitbekommst. Also es ist dann auch so, dass er dann in einer Szene dann überlegt, seiner Freundin irgendwie die Wahrheit zu sagen und dann nimmt der Blickkontakt auf zu der Band, die in diesem Restaurant im Hintergrund spielt. Und ich glaube, der Gitarrist, der spielt dann halt so eine Melodie und er übersetzt das in seinem Kopf, also Rudy übersetzt das in seinem Kopf in Fragen von wegen, jetzt sag's ihr endlich. Und das praktisch die Melodie, die er auf der Gitarre spielt, wird dann als Untertitel gebracht und er versteht das natürlich instinktiv. Also man muss sich schon drauf einlassen, dass das wirklich sehr, sehr abgedreht ist, aber man wird auf alle Fälle belohnt. Also es ist kreativ, es ist abgedreht und es ist eine echte Entdeckung, finde ich.
Das klingt auch schon nach einer eindeutigen Wertung. Jetzt muss ich gar nicht mehr nachfragen. Es ist für dich eine Empfehlung, eine absolute Empfehlung, oder?
Ja, ich bin total dankbar, weil wir überlegen ja immer, welche Sachen wir vorstellen. Und das war jetzt eher so ein kleiner Titel, haben wir trotzdem gesagt. Der Trailer hat uns beide überzeugt, dass wir das vorstellen wollten. Und ich bin total dankbar, dass wir das vorgestellt haben, weil ich hätte es mir wahrscheinlich sonst nicht angeschaut oder ich hätte wahrscheinlich gar nicht davon erfahren, weil es so ein Titel ist, der droht, irgendwie unterzugehen in diesem ganzen Streaming-Wahnsinn, was alles neu kommt. Insofern haben wir da die richtige Entscheidung getroffen, finde ich. Also, und ich musste ein bisschen, obwohl ich den Film immer noch nicht gesehen habe, so ein bisschen an dieses Tick-Tick-Boom, heißt es Tick-Tick-Boom?
Ja, genau. Das war auch das, was ich jetzt die ganze Zeit im Kopf hatte. Erinnert mich auch so ein bisschen daran, weil da auch die Freundin sehr damit zu kämpfen hat, dass der sämtliche Szenen aus dem Alltag und auch Beziehungsgespräche und sowas dann automatisch anfängt, irgendwie in Musik umzusetzen. Also da ist auch so eine Szene, wo die gerade so ein Trennungsgespräch mehr oder weniger haben und er sie im Arm hat und dann auf ihrer Schulter anfängt so zu klopfen und dann dieses Gespräch in Musik zu übersetzen und so. Es hat mich total daran erinnert gerade. Tick, tick, boom. Läuft bei Netflix, alle, die es noch nicht gesehen haben, an dieser Stelle nochmal ein Verweis.
Also dann solltest du den Film auf alle Fälle schauen, aber ihr da draußen auch. Musiker
ab sofort bei Prime Video verfügbar.
True Crime ist ja einer der größten Trends der vergangenen Jahre, immer noch ganz aktuell. Aber ein Trend im Trend ist in meiner Wahrnehmung, dass jetzt auch immer mehr deutsche Themen behandelt werden. Also Kriminalfälle aus der deutschen Vergangenheit und nicht immer nur US- oder englische Kriminalitätsfälle. Aktuelles Beispiel für den Trend ist Crime Scene Berlin. Nightlife Killer Staffel 1 ist ab jetzt bei Netflix verfügbar. Und Melanie, du hast es gesehen und kannst uns ein bisschen was verraten, was sich da hinter diesem sehr, sehr langen, kryptischen Titel verbirgt.
Ironischerweise ist der Titel sehr, sehr lang, aber die Folgen und die Staffel wiederum sehr, sehr kurz im Verhältnis zu anderen Produktionen.
Besser als andersrum.
Ja, ich habe auch gedacht, das wäre was für mich. Genau, es sind 3 Folgen, so um die 30, 40 Minuten ungefähr, jede einzelne Folge. Und diese Staffel zeichnet die Geschichte des Koma-Killers nach, wie er auch genannt wird, der im Jahr 2012 insgesamt 3 junge Männer getötet hat. Und genau, die Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Also es kommen die Ermittlerin zu Wort, die Staatsanwältin kommt zu Wort, Angehörige kommen zu Wort. Und es wird eben gezeigt, wie dieser Mann damals insgesamt 3 Männer mit verschiedenen Drogen betäubt und getötet und ausgeraubt hat.
Ich habe den Fall damals nicht wahrgenommen. Kanntest du den vorher, den Fall, um den es jetzt ging?
Ich tatsächlich auch nicht. Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass als Berliner du das vielleicht eher wahrgenommen hättest als ich, aber nee,
Ex-Berliner. Im Exil, im Hamburger Exil.
Einziger Berliner. Nee, ich habe das damals.
Ich habe ein Alibi, also zu der Zeit war ich schon in Hamburg.
Ja, ich sowieso, also von daher bin ich auch raus aus der Nummer. Nee, ich habe es nicht wahrgenommen damals, nein.
Okay, weil das ist ja dann eigentlich ein guter Startpunkt, finde ich, für Produktion, weil du dann eben auch nicht genau weißt, wer es war und wie das ausgegangen ist. Ist das eine Spannung, die da aufrechterhalten wird? Also ist das so ein bisschen Whodunit oder weiß man gleich von Anfang an, okay, das ist der Täter und der wird zum Schluss gefasst?
Nee, tatsächlich ist das eine Spannung, die systematisch aufgebaut wird, weil auch Stück für Stück eben erzählt wird, was er alles noch gemacht hat, in welchem kurzen Zeitrahmen er das gemacht hat und dass man deshalb auch nie wusste, was noch passieren könnte. Also wenn du dich damit vorher nicht beschäftigt hast, weißt du auch nicht, wie weit das Ganze eben noch geht.
Genau.
Was ich ganz spannend fand, war, dass sie damit gearbeitet haben, teilweise auch Aussagen des Täters aus den Verhörprotokollen und so weiter eben einzublenden und aus dem Off einzuspielen, wo du dann merkst, dass der Täter teilweise auch so von seinem eigenen Verhalten vielleicht ein bisschen schockiert war. Also das ist was sich so durchzieht und damit weißt du natürlich, dass sie ihn am Ende gefasst haben und dass am Ende eben dieses Verhör entsprechend stattgefunden hat.
Aber man weiß vorher nicht unbedingt am Anfang der Doku, wie viele Opfer es geben wird. Ne? Insofern ist da wahrscheinlich doch noch ein bisschen Unklarheit drin,
ja,
oder
genau.
Spannung drin.
Also für mich hat sich das Stück für Stück aufgebaut, genau.
Ich habe diesen Kommentar aus dem Off, den du gerade erwähnt hast, der ja basiert dann wahrscheinlich auf irgendwelchen Verhörprotokollen, auch in einem Trailer gesehen. Ich muss ja zugeben, ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es zu sehr inszeniert ist. Das lässt sich natürlich bei True Crime selten vermeiden, weil du eigentlich fast immer in dem Genre mit diesem Element der Spielszenen spielst, dass du bestimmte, gerade den Tathergang oder die Tat an sich dann irgendwie nachstellst. Wenn dann aber noch ein Schauspieler wahrscheinlich dann eben noch mal diesen Erzähltext spricht, dann habe ich manchmal so ein ungutes Gefühl. Wie ging es dir dabei?
Ehrlicherweise hat mich die Rekonstruktion am meisten gestört. Beziehungsweise es war nicht mal so eine richtige Rekonstruktion. Du hast diese Interviews mit Angehörigen, mit Ermittlern und so weiter, die dann eben eingeblendet werden, musst aber zwischendurch natürlich irgendwie die Screentime füllen. Also du hast dann kein Material und dann zeigst du irgendwie die Disco, in der beispielsweise gemordet wurde, eben nochmal von außen. Oder hast dann irgendwie flackernde Lichter von Leuten, die dann eben tanzen auf einer Tanzfläche. Oder du hast irgendwie nochmal einen Bahnhof, der eingeblendet wird. Und das hat mir immer wieder vor Augen geführt, dass ich finde, das True Crime Genre ist, was als Podcast immer wahnsinnig gut funktioniert, weil du da eben nicht das Bedürfnis hast, Sachen zu füllen, wo du eigentlich kein Material hast, um das zu füllen. Ich finde es spannend, wenn du dann anfängst, das Ganze mit irgendwelchen Szenen von Kameras eben entsprechend auffüllen kannst, wo dann der Bahnhof gezeigt wurde, wo der Täter dann gerade lang marschiert oder so. Das sind
Sachen. Meinst du Überwachungskameras, offizielle?
Die Überwachungskameras, die dann eben eingefangen wurden. Das gibt mir was, aber was mir nichts gibt, ist dieses Stockmaterial in Anführungsstrichen, wo dann einfach nur versucht wird, aufzufüllen, während du aus dem Off eben Stimmen hast, die darüber sprechen.
Ich finde es nochmal doppelt schwierig, wenn man gar nicht so genau weiß, ob das jetzt irgendwie dokumentarisches Material ist, woher auch immer, oder ob es tatsächlich nachgestellt ist. Aber es ist tatsächlich hier, so wie ich es jetzt hier gesehen habe, merkt man auch, dass es nachgestellt ist. Es versucht jetzt auch nicht den Eindruck zu erwecken, dass es dokumentarisch ist.
Ja, es gibt einige dokumentarische Szenen schon dabei. Ich glaube, es ist so ein Mischmasch, was du hast. Du hast dokumentarisches Material, aber das reicht natürlich nicht aus. Dementsprechend musstest du dann eben noch ein bisschen auffüllen. Ich habe mich ein paar Mal dabei erwischt, dass ich mich kurz gefragt habe, was ist das jetzt gerade? Ist das dokumentarisch? Ist das echt? Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein paar Mal war ich mir nicht ganz sicher. Im Nachgang denke ich, dass es dann tatsächlich dokumentarisch war. Aber die Frage hat sich mir tatsächlich beim Schauen auch ein paar Mal gestellt, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher war.
True Crime ist ja auch ein schmaler Grat. Einerseits musst du entscheiden als Macher, wie viel Grausamkeit zeige ich? Also wie explizit sind dann auch die Verbrechen dargestellt? Aber auch Wie sehr wird denn vielleicht auch ein Täter so abartig oder so unmenschlich die Taten auch sein mögen? Wie sehr wird der so in den Vordergrund gerückt und auch, dass die Gefahr der Glorifizierung immer ein bisschen gegeben ist? Also für dich jetzt, also wie brutal ist das Gezeigte und wie sehr ist er so ein bisschen in Anführungszeichen auch tatsächlich der Held dieser Reihe?
Also das Brutale kann ich ein bisschen einschränken, weil dieser Täter seine Opfer mit Drogen betäubt hat, sie so eben außer Gefecht gesetzt und dann umgebracht hat. Das heißt, du siehst das Ganze nicht. Also sie kriegen, es ist jetzt nicht so, dass du große Abwehraktivitäten da hast und so weiter, weil sie eben entsprechend betäubt waren und das nicht so mitbekommen hat. Haben du siehst zum Beispiel, wenn jemand in seinem Zimmer getötet wurde, dass du dann hinterher halt Szenen hast, wo jemand im Bett liegt und dann quasi gefunden wird und sowas. Das wird gezeigt, aber brutal ist das eher nicht. Also habe ich jetzt zumindest nicht so wahrgenommen. Und glorifizieren, ja, also wird er nicht, weil das Ganze eben wahnsinnig, wahnsinnig widerwärtig ist und natürlich auch durch die Ermittler ein Bild von einem Mann gezeichnet wird, der absolut unberechenbar ist, weil er dann eben innerhalb eines kurzen Zeitraums agiert und innerhalb eines kurzen Zeitraums in der Lage ist, mehrere Verbrechen zu begehen. Und was sich bei mir zum Beispiel sehr eingeprägt hat, das fand ich schon beeindruckend ist das falsche Wort, aber es hat sich wirklich eingebrannt, war, dass der Täter zum Beispiel die Jacke eines Opfers getragen hat. Auf einigen Überwachungsvideos, die dann gezeigt werden. Und dann wird nochmal von den Ermittlern nochmal betont, was das für eine Grausamkeit ist und wie gnadenlos der ist, dass der sich wirklich dann damit schmückt, die Kleidung seiner Täter eben zu tragen und nach außen zu präsentieren. Und das war was, wo ich gedacht habe, okay, das ist dann schon so ein Bild, was er von sich selber kreiert, wo er selber versucht, sich vielleicht so ein bisschen zu glorifizieren, aber die Doku versucht das eigentlich nicht nach außen zu tragen. Nee, also es ist nicht die Intention.
Ja, was sagst du jetzt abschließend? Ist das eine Empfehlung für Fans des Genres? Weil das muss man wahrscheinlich schon sein, ne?
Ja, also ich finde auch, du musst Fan des True-Crime-Genres sein. Ich bin nicht so großer Fan, muss ich ehrlicherweise sagen, aus genau dem Grund. Mich stört das eben immer ein bisschen, wenn du das Gefühl hast, die Doku arbeitet daran, das Ganze eben aufzufüllen und dass das, was ich da sehe, mir gar nicht so viel gibt. Aber wenn du Fan dieses Genres bist, ist das schon ein spannender Fall, eben weil er Stück für Stück Spannung aufbaut und du erst gegen Ende erfährst, was da eigentlich passiert ist. Und deshalb, also für Fans des Genres würde ich auf jeden Fall sagen, guckt euch das an.
Crime Scene Berlin Nightlife Killer Staffel 1 ist ab jetzt bei Netflix verfügbar. Melanie?
Ja.
Kennst du die Band Boyzone?
Sollte ich. Es klingelt bei mir was, aber ich kann dir gerade nicht auf Anhieb sagen.
So,
nee,
so Ronan Keating, so eine Boyband der 80er, 2000er. Ne?
Also Ronan klingt Keating schon kenne ich.
Ja, genau. Der hat sich dann da aus dem Staub gemacht und hat seine Kollegen dann alleine gelassen. Warum frage ich das? Weil auch Colin Farrell, um den es jetzt gehen sollte, dort mal vorgesungen hat. Tatsächlich bei einer Audition für Boyzone. Also ist ja auch ihre, ist ja eine irische Boyband. Ist nicht genommen worden, was, das hat er auch zugegeben, was wahrscheinlich an seinem mangelnden Gesangstalent liegt. Aber er hat es versucht, hat aber dann zum Glück, würde ich mal sagen, einen anderen Weg eingeschlagen als Schauspieler. Und jetzt ist er zu sehen in der Hauptrolle in John Sugar, neue Serie, ab jetzt bei Apple TV Plus verfügbar. Und du hast dir das angeschaut und kannst uns sagen, wen Colin Farrell spielt. Also John Sugar nehme ich mal an.
Ich wollte gerade sagen, es liegt auf der Hand.
Aber was ist das für ein Typ?
John Sugar ist ein ziemlich cooler Typ, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Der ist nämlich Detektiv und wird für einen aktuellen Fall von Tokio nach L.A. zitiert, nämlich für einen vermissten Fall. Ein sehr, sehr berühmter Hollywood-Produzent vermisst seine Enkelin Olivia, hat sie schon länger nicht mehr gesehen und ist jetzt der Meinung, er müsste John Sugar eben auf die Suche schicken. Und der recherchiert dann natürlich in diesem Hollywood-Glamour-Umfeld und natürlich auch im Familienumfeld der Vermissten, weil sich auch da einige Geheimnisse natürlich auftun.
Das klingt sehr klassisch und die Szenen, die ich gesehen habe, sehen auch sehr klassisch aus. Fast so ein bisschen, dass man das gar nicht so richtig von der Zeit her zuordnen kann. Würdest du sagen, also dass das modern wirkt oder wird die Zeit nochmal irgendwie genauer genannt?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also es wirkt modern. Du könntest es auch in der heutigen Zeit tatsächlich ansiedeln. Wo es jetzt letztendlich spielen soll, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber also es wirkt relativ modern und man kann sich in das ganze Feeling relativ gut und relativ schnell reinversetzen, was auch an den Charakteren liegt natürlich.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben Colin Farrell in der Hauptrolle. Wer ist noch so dabei in den Nebenrollen? Leute, die man vielleicht kennen könnte?
Ja, ich kann da auf eine Person tatsächlich verweisen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, woher kenne ich sie, woher kenne ich sie? Ich bin mir nicht sicher. Und zwar die Stiefmutter der Vermissten wird gespielt von Amy Ryan. Ich weiß nicht, ob dir der Name dann auch was sagt. Mir hat er insofern was gesagt, als dass sie bei The Office in der US-Version eine wichtige Rolle gespielt hat. Sie spielt nämlich Holly und das ist die Dame, die Michael, also Steve Carell, irgendwann aus dieser Serie mehr oder weniger entführt, weil die beiden dann ja ein Paar sind und er eben entsprechend weggeht. Das war tatsächlich so der Charakter, der mir da sehr ins Auge gefallen ist in dieser Serie.
Amy Ryan ist schuld daran, dass Steve Carell mit Office aufgehört hat.
Ganz genau.
Können wir das so runterbrechen?
Ja, wir brechen das so runter. Trifft nicht ganz, aber ja.
Aber ja, ich lasse das mal durchziehen. Ich habe gelesen, dass das ein sehr interessanter Kunstkniff angewendet wird. Und zwar, dass da so Clips eingespielt werden in der Serie aus älteren Filmen, die auch so im gleichen Genre spielen. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, und zwar wandelt diese Serie so ein bisschen auf den Spuren des Film Noir, also so dieser düsteren Ansichten, dieser düsteren Filme der 50er Jahre aus Hollywood, würde ich jetzt mal behaupten. Und es werden immer ganz gerne, und die Serie ist sich dessen auch bewusst, und dementsprechend werden immer ganz gerne Zitate aus alten Filmen eingebracht. Und der John Sugar zitiert die Charaktere entsprechend. Das ist cool für alle Filmfans, die sich da wiedererkennen und die dann immer sagen können, okay, ich habe da jetzt was entdeckt. Und für diejenigen, die es nicht direkt wiedererkennen können, wird entsprechend die jeweilige Szene auch immer noch mal kurz eingeblendet. Also es ist so sehr spielerisch, wie da eben mit der aktuellen Serie und alten Filmelementen umgegangen wird. Also so Sachen wie zum Beispiel Zitate aus Der dritte Mann und solche Sachen sind dann da eben mit dabei.
Ist denn das was für dich funktioniert hat, als Element, oder sagst du eher, da hätte man auch drauf verzichten können?
Ich habe mehrere Kritiken jetzt schon über diese Serie gelesen, wo das teilweise auch kritisiert wurde, dass man dem Zuschauer dann vielleicht auch zutraut, dass er diese Zitate eben selber zuordnen kann. Ich muss für meinen Teil sagen, ich hätte sie nicht in jedem Fall zuordnen können. Und ich fand das ehrlich gesagt ganz erfrischend, dass da immer wieder eben Filmszenen reingebracht wurden. Und auch aus ästhetischer Hinsicht ist das eine schöne Spielerei, die sie da eben in diese Serie eingebracht haben. Es wird immer mehr. Also man kann es im Zweifel vielleicht auch schon als ein bisschen nervig empfinden. Mir ging es aber nicht so. Also ich fand das ehrlich gesagt ganz erfrischend und mag das auch, wenn du diese Zitate und als Fußnoten quasi dann irgendwie immer noch mal eingespielt bekommst.
Du hast vorhin das schöne Wort cool verwendet.
Ja.
Und ich glaube, Colin Farrell passt da auf alle Fälle. Also das ist jetzt so mein Eindruck, ohne die Serie zu sehen, gesehen zu haben. Aber würdest du auch passen, dass das eine gute Besetzung ist als cooler Privatdetektiv?
Ja, total. Er macht das sehr lässig. Also der hat wirklich so eine Leichtigkeit in allen Ermittlungen. Und was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ist, dass du seine Stimme, seine wirklich tiefe Stimme, die ganze Zeit aus dem Off zu hören bekommst, wo er eben kommentiert, was er gerade sieht, wie sich das Ganze gerade entwickeln könnte und so weiter. Also das macht wirklich Spaß. Und also man kann sagen, es ist wie so einst Humphrey Bogart, wo das ja auch damals angewendet wurde. Mich hat das jetzt aber auch so ein bisschen erinnert an The Batman, weil du da auch so eine dunkle Stimme aus dem Off die ganze Zeit mit dabei hattest, wo er eben alles kommentiert. Und das war die Assoziation, die bei mir in dem Moment aufgekommen ist.
Du meinst den letzten Batman
mit Robert Pattinson, genau.
Dann haben wir Pattinson heute, Zac Efron hatten wir noch nicht, wir hatten aber Bibi und Tina. Und
Zac Efron hast du schon erwähnt.
Die Office, das zählt nicht, das muss von dir kommen, aber die Office hatten wir zweimal. Sehr gut, muss mal kurz den Spielstand mit dem Auge behalten. Ja, finde ich auch eine total interessante Entwicklung von Colin Farrell. Ne? Es war ja so ein bisschen so der Herzensbrecher und wurde so als Rebell besetzt, so gerade auch so ein bisschen als Schönling in seinen ersten Jahren. Und mittlerweile ist er wirklich dann ein super Charakterdarsteller geworden. Ne? Auch vergangenes Jahr für einen Oscar nominiert gewesen.
Lustigerweise, wo ich jetzt bei The Batman war, der hat in dem Film ja auch den Penguin gespielt.
Ja.
Und schlüpft jetzt auch in einer Serie noch in die Rolle, wo eben auch die Geschichte dieser Figur entsprechend auch nochmal aufgegriffen wird. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das dauert aber noch ein bisschen.
Stimmt, da schließt sich dann tatsächlich der Kreis. Ja, und er hat ja bei True Detective hat er ja auch schon irgendwie so eine ähnliche Rolle gespielt, ne? Irgendwie diesen einsamen Wolf, ich glaube, zweite Staffel war das, glaube ich, da wechselt ja in jeder Staffel dann die Besetzung durch. Ja, also ich finde es total spannend, wie der sich entwickelt hat und eigentlich ja mit den Jahren irgendwie immer besser wird. Aber zurück zu John Sugar, ist das dann Empfehlung von dir oder würdest du sagen, mit Einschränkungen, wirst du weiterschauen?
Also ich werde weiterschauen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Das ist so für Filmnerds ein absolutes Highlight. Einfach aus dem Grund, dass du halt immer irgendwas zu entdecken hast. Das ist so eine ganz klassische Detektiv-Hollywood-Geschichte. Und alle, die wirklich diesen Glamour dieser ganzen Filmindustrie mögen und das in Kombination mit einer spannenden Detektivgeschichte, für die ist das auf jeden Fall ein Highlight, was man sich anschauen sollte.
Ja, die achteilige Serie John Sugar ist ab jetzt bei Apple TV Plus verfügbar.
So, wir sind durch mit der ersten April-Folge. In 2 Wochen natürlich wieder mit neuen Highlights für euch da. Micha, was macht denn die Liste? Was habe ich alles eingebracht und was muss ich mir fürs nächste Mal noch aufsparen? Wo muss ich noch dran arbeiten?
Na, also ich glaube, wir hatten alles mit dabei von unseren Langzeit-Lieblingen. Vielleicht muss man dann nochmal die Liste erweitern tatsächlich.
Aber ja, wäre ich auch für. Wir brauchen ein paar neue Highlights, ein paar neue Klassiker, die wir jetzt hier mit reinnehmen.
Ich bin ja tatsächlich noch bei einer anderen Liste, weil ich ja habe mir ja auch deine Favoriten angeschaut, die du bei den 20 Jahren, bei den besten Serien aus den vergangenen 20 Jahren genommen hast.
Und da, kannst du mich da jetzt ewig mit aufziehen?
Nee, aufziehen nicht, aber ich tatsächlich, also Downton Abbey bei den Dramen auf Platz 1, darüber müssen wir vielleicht nochmal off-air reden.
Ja, sehr gerne. Das können wir jetzt gleich im Anschluss an diese Folge tun. Von meiner Seite an euch nochmal der Aufruf, falls euch diese Episode gefallen hat, lasst uns natürlich gerne ein Like da, folgt uns, da freuen wir uns sehr, dann seid ihr im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint und natürlich auch bei Instagram allyoucanstream_podcast gerne abonnieren, wir freuen uns über jeden, der neu dazukommt. So, Micha, und wir diskutieren das jetzt nochmal offline.
Genau.
Bis dann, euch viel Spaß beim Stream. Tschüss.
Tschüss.